Ja, einfach nochmal hallo und freue mich, mit euch hier zu sein. Ich habe keine Ahnung, was die nächsten anderthalb, zwei Stunden passiert. Im Grunde, dass das äußere Geschehen und das innere Geschehen zur Ruhe kommen kann. Darin offensichtlich wird, dass du ungeteiltes Sein bist, dass du dieser unkonditionierte Shiva bist. Ich war vorhin beim Bogenschießen und der Mann, der mich eingeführt hat, hat erzählt, so will die ersten Schüsse dabei bleiben, damit ich mir keine Anfängerfehler aneigne. Im Grunde sind wir ja alle Anfänger. Ob du hier sitzt oder ich dort. Ob du zum ersten Mal im Satsang bist oder schon seit 20 Jahren zum Satsang gehst. Der scheinbare Fehler zu glauben, du kommst als Person, als Individuum hier rein. Das ist der einzige Hinweis, dass Bewusstsein auf sich trifft. Dass dieses unkonditionierte Sein hier auf sich trifft. Um bei dem Bild des Bogenschießens zu bleiben. Du bist der Schütze, der Schuss und das Ziel. Du bist das absolute Selbst, was sich in Bewegung bringt und sich hier trifft. Und so, wie es sich gerade zeigt, das ist das Ziel. Dieser Moment hier ist vollkommen. Jeder Moment ist vollkommen. Und es kann gesehen werden, aber in diesem Moment des Anhaltens mit beiden Arschbacken im Hiersein ankommen und bemerken, was stattfindet in jeder Sequenz, in jedem Atemzug, in dem Geschmack, der auftaucht und sich verändert. In diesem vorbehaltlosen Schmecken und Erleben wird offensichtlich, es fehlt nichts. Es muss nichts gesucht werden. dieses scheinbare Missverständnis könnte sein, dass man die Idee mit sich rumträgt, das wird hier zum Erwachen führen oder zur Erleuchtung. Oder es hilft dir, friedlicher im Alltag zu sein. Oder du wirst glückselig. Wer weiß, vielleicht gehst du auch komplett in Gott verloren. Wer fasst dich als das? Aber das sind maximal schöne Nebenprodukte, Nebeneffekte. Um bei diesem Bild zu bleiben, du bist der Schütze, der Schuss und das Ziel. Das heißt, du bist der absolute Seher oder das unbewegte Sein, was sich als Bewegung ausdrückt. Und wenn das, was in der Bewegung vorbehaltlos geschehen darf, wird offensichtlich, es gibt keine Trennung zu dem. Das ist ein totales Identischsein damit. Und das heißt, dieser Moment ist der Volltreffer. Und dann kommt der nächste Schuss, du legst an, du spannst deinen Bogen, verweilst in dem Moment jetzt hier und es wird von Neuem entdeckt und von Neuem und von Neuem. Es ist nicht fest, es ist in Bewegung. Jeder Moment ist Einladung, frisch zu schauen. Wo ist das Ziel jetzt hier? Wo sonst? Da, wo du den Körper spüren kannst, die Matte unter dir, den Stuhl, auf dem du sitzt. Das Ein- und Ausatmen. Und wenn das erlebt wird, eröffnet sich ein inneres Erleben. Du kriegst die Gefühle mit, die Energetik, die innere Bewegung, die sie öffnet. in jedem Organismus ist eine ganz eigene Einladung, ganz eigene Suche. Fragen, die dich vielleicht wegtreiben, wenn man glaubt, man findet eine Antwort außerhalb. Das ist wertvoll, das mitzukriegen. Wenn in dir eine Frage ist oder das, was dich bewegt, ist es wertvoll zu teilen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich eine Antwort habe. Aber ich gehe davon aus, dass das, was hier offen geteilt wird, seine scheinbare Substanz verliert. Ich habe keine Antwort, weil es keine Antwort gibt. Auf die Frage, bin ich, gibt es keine Antwort. Wenn der Verstand unruhig ist und die Frage, wer bin ich, auftaucht, dann bewegst du dich in Konzepten. Und du findest eine konzeptuelle Antwort, und du brauchst das nächste Konzept und suchst nach dem nächsten. Und am nächsten. Wenn mitgekriegt wird, dass die Antworten, die du erhalten kannst, im Grunde nur Worte sind, und Erleuchtung oder Erwachen auch nur ein menschengemachtes mentales Konzept ist, was maximal dazu dient, die Idee der Person hinter dir zu lassen, was maximal dazu dient, zu sehen, dass du nicht die Person bist, und tief in deine Natur einzudringen, die jetzt hier und immer gegeben ist. Dann ist durch das Offensichtliche, Unmittelbare schon ein tiefes Erfassen geschehen. Und dieses Erfassen hört nicht auf. Das ist das Schöne. Bewusstsein kennt kein Ende. ein Genuss, sich dieser Endlosigkeit hinzugeben. In dieser Hingabe an das einfache Sein ist der Frieden und die Liebe, die immer im Außen gesucht wurde oder in einer Idee, die man dann auf ein scheinbares Innen projiziert. Und das Problem, was jeder kennt, oder den Mangel, der immer wieder erfahren wird oder den man lange Zeit erfahren hat, der einem halt auch suchen lassen oder der die Sehnsucht in einem geweckt hat, kann nicht gelöst werden. Weil das Problem oder der Mangel nur mentaler Natur ist. Und dann nimmt man mentale Werkzeuge, um es auf die Reihe zu kriegen und kreiert nur weitere Konzepte, die aus demselben Stoff sind. Wurde es einmal gesehen und nochmal wird irgendwann verstanden oder erfasst, dass es wie Seifenblasen sind, die, denen man hinterherjagt, wie Wolken im Himmel. Und aus diesem Erfassen geschieht ein Abstand nehmen dazu. Wobei es gar keinen Abstand nehmen braucht. Das darauf zugreifen hat einfach auf. Und indem dieses drauf zugreifen endet, zur Ruhe kommt, wird immer umfänglicher offensichtlich, dass du kein Problem bist. Dass es kein Ende der Suche gibt, weil das, was du bist, nie an den Start gegangen ist. Nur eine Vorstellung ist auf die Suche gegangen. Und dann geschieht ein Verabschieden von dieser Vorstellung. Und es kann mit einer Traurigkeit einhergehen. Man lässt einen alten Freund zurück, diesen Ich-Geist, der sich selber immer suggeriert hat, mir wäre falsch, man wäre nicht richtig, es fehlt was. Das kann auch mit einem Zweifel einhergehen, weil diese zweite Instanz, diese Instanz, die sagt ich und die Welt, ich und das Bewusstsein, zieht vorüber. Übrig bleibst du als das, was du immer bist. The point of view, dieser Punkt der Wahrnehmung kann sich verwandeln. Aber wenn du hinschaust, das, was schaut, verändert sich nicht. Das, was immer ist und umfänglich, verändert sich nicht. Der Raum des Seins kann in Liebe gekleidet sein. Aber du bist unverändert. Der Raum des Seins kann sich eine Weste anziehen oder ein Jackett und auf die Arbeit gehen. Und in dem Moment des Schauens siehst du selbst, bist nackt und unverändert. Und diese Nacktheit ist deine Natur und ist nicht bedingt durch das Setting. Gewöhnliches Sein, zusammensitzen, Bier trinken, Zigarette. Dieser beständige Frieden ist immer mit dabei. Du ärgerst dich. Wunderbar. Ärger taucht auf. Ärger geht. Du bist. Dieses Wesen, das du bist, ist Frieden. Von Frieden spreche, dann spreche ich von diesem Frieden, der auch im Tiefschlaf ist. Der definiert sich gar nicht als Frieden. Jeder Raum kann im Frieden absaufen. Schmeckst durch alles Frieden. Und morgen oder Montag ist es komplett anders. Das, was in Frieden ist und das, was komplett anders ist, das ist Frieden. Also spürst es hier die Einladung, jede Vorstellung zu verlieren. Und da, wo einem jede Vorstellung abhanden geht, erfasst sich das absolute Selbst. Die höchste Wirklichkeit, die auf dem Teppich liegt. Und die höchste Wirklichkeit definiert sich nicht als höchste Wirklichkeit. Sie ist völlig konzeptlos. An dem Bild von dir gibt's nichts zu drehen. Schau einfach in deinen eigenen Spiegel. Der Spiegel ist dieses Erleben. Ich bin hier, ich bin anwesend. Wenn du in Ruhe in den Spiegel schaust, siehst du einmal ein Bild. Wenn du in Ruhe in den Spiegel schaust, siehst du, dass du nicht das Bild bist. Und in diesem Schauen auf deine Selbstnatur in diesem beständigen Schauen auf deine Selbstnatur offenbart sich Frieden, Stille als etwas Umfängliches. Und der Verstand hat manchmal so die, oder hegt die Vorstellung, eher wenn ich erwacht bin, dann bin ich in Frieden. Wenn ich erkannt habe, dann kann ich das Kapitel abschließen, dann ist alles gut. Das ist die Vorstellung des Verstandes. Der Verstand möchte alles mit der Kreditkarte kaufen. Gehst deinen Computer, guckst bei Amazon, bestellst dir die Erleuchtung und am nächsten Tag ist sie da. Erfreust dich kurz dran und dann ist das Thema abgehakt. Bestellst dir ein Buch von Ramana Maharshi, von Nisargadatta. Meldest dich zu irgendeinem Retreat an, in der Hoffnung, irgendwann habe ich's. Und in dem Aufschlagen des Buches und liest einen Satz, hat es dich. Ich finde es so berührend, der junge Ramana wird von Zweifeln gequält und der Frage, was passieren wird, wenn er stirbt. Also probiert das aus und legt sich hin und probt den Tod. Generalprobe. Da geht es um alles. Und in seinem Organismus hat sich das vollzogen. Und es wurde festgestellt, dass alles sterben kann. Er kann sterben, die ganze Welt kann vergehen. Aber er selbst ist das ungeborene Sein, was ohne Referenzpunkt ist. Und das Erkennen war zweifelsfrei da, aber es kam wieder mit dem Referenzpunkt zurück, diesem Körper. Und er hat die Herausforderung angenommen. Das heißt, er hat diesen Body-Mind an das Selbst abgegeben. Er hat mitgekriegt, dass er in einer Welt lebt, die nur aus Vorstellungen besteht, die nur eine Geschichte ist, die nicht mehr geglaubt werden konnte. Und diese geglaubte Welt konnte ihm kein klarer Spiegel sein. Weil nur dieses Schauen im Unmittelbaren offenbart dir das, was unvermittelbar ist. Also hat er seine Geschichte zurückgelassen, hat den Body-Mind zurückgelassen und ist zu seinem Guru gegangen. Und in dem Fall war es einfach ein Berg. Der Berg steht für die Manifestation Shivas. Aber der Berg ist nichts außerhalb. Shiva ist dieses wortlose Wissen, ich bin. Dieses wortlose Wissen, ich bin, was sich nicht definiert. Es ist nicht zwingend notwendig, zum Berg zu reisen. Aber wenn es sich innerlich ruft, ist es notwendig, hier zu bleiben. Und in dir und um dich herum dieses unkonditionierte Sein zu sehen und zu schmecken und nichts anderes zu entdecken. Und es ist nichts Zwanghaftes. Ramana wurde manchmal nachgesagt, er hätte ein Schweigegelübde abgelegt, das hat er nicht. Wenn es sinnvoll war zu sprechen, hat er gesprochen. Diese Ausrichtung ist ganz simpel. Es wird einfach das Wesentliche getan. Und dann kommt das Innere wie das Äußere zur Ruhe. Und das Wesen an sich erfasst sich. Und es geht gar nicht um so ein extremes äußeres Entsagen, dass du Familie, Haus und Heim verlässt und dich auf den Berg setzt. Du kannst alles Äußere verlassen, auf dem Berg sitzen und am Rad drehen. Eher geht es darum, da wo du bist, das Rad sich drehen zu lassen und nicht einzugreifen. Und es mündet ganz aus sich heraus in der Stille. Es offenbart ganz aus sich heraus das ungeteilte Sein. Der weltliche Ausspruch hierzu wäre Carpe Diem, nutze den Tag, maximal legt die Vorstellung nieder. Der Ausspruch zur Selbsterforschung oder zu dem direkten Erfassen, sei was du bist. In diesem Sei, was du bist, gibt es weder Tag noch Nacht. In diesem Sein, was du bist, gibt es keinen Anfang und kein Ende. Gewiss kann die Erfahrung von einem Anfang auftauchen, von einem Prozess, einer Bewegung, von einem scheinbaren Ende, von was auch immer. Aber wenn der Anfang von irgendwas auftaucht, hat es keinen Anfang, es ist ein spontanes Erscheinen in der Ewigkeit, die Ewigkeit offenbart. Wenn die Bewegung oder der Prozess nicht als Prozess oder als etwas Getrenntes gesehen wird, ist es die Offenbarung des Selbst. Und im Ende gab es weder Anfang noch Ende. Letztens was Schönes gehört. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, wir haben uns bloß ein bisschen später getroffen. Das ist das Prinzip. Wunderbar, in Stille hier zu sitzen. Aber ich kann dich nur einladen, das, was in dir fragwürdig ist, oder das, was dich bewegt und berührt, einfach zu teilen, dass du es nicht wieder mit rausschleppst. Es muss nichts produziert werden oder rausgezwängt werden. Ich kann hier zwei Stunden sitzen und sprechen und sprechen und sprechen. Es kommt immer dasselbe raus, der Hinweis auf das, was du bist. Aber der vermittelt sich auch durch die Stille. Meine Erfahrung ist die, dass wenn das, was in einem fragwürdig ist, einen Raum bekommt und in der Transparenz gesehen wird, wird hier raumfreies und tiefes Erfassen geschieht. Viele Menschen haben Angst, wenn die Stille einem erfasst, dass man untätig wird. Das ist nicht so.
Angenehm, die ganzen äußeren und vor allem inneren Prozesse einfach in Ruhe da sein lassen zu können.
Mhm, ja.
Ist egal, was es ist. Ich merke bei mir ganz viel Anspannung, die einfach da ist. Halt.
Ja.
Das ist schön.
Wow. Ja, und es kann erst bemerkt werden, wenn das Äußere zur Ruhe kommt. Weil das äußere Geschehen auch durch diese Anspannung am Leben gehalten wird. Man muss hierhin, man muss dorthin, man muss was erleben, tralala dies und das.
Man muss eine Frage stellen.
Ja. Und es ist total wertvoll zu bemerken, dass das, was scheinbar nicht wünschenswert ist, schön ist. An dem Punkt kommen wie Stille in ein Leben oder Liebe oder ein grundloses Glück. Das sind verschiedene Qualitäten des ungeschaffenen Seins. Und diese Qualitäten drücken sich durch jeden Organismus ganz einzigartig aus. Der eine wird von Glückseligkeit erfasst, der andere von Stille. Im nächsten Organismus geschieht ein totales Überfließen von Liebe. Bei jemand anderem ist so ein klares Sehen, dass alles ausgelöscht wird.
Es wechselt ja auch immer wieder.
Ja. Und es entspricht auch überhaupt nicht unseren Vorstellungen. Als ich mit Satsang in Berührung kam, da war die Suche energetisch schon zertrümmert. Und ich habe immer von Frieden gehört. Frieden hat mich überhaupt gar nicht interessiert. Wir waren eine Suche nach Freiheit. Und was sich auf einmal eingestellt hat, war eine totale Akzeptanz. Durch diesen ganzen Organismus wurde unausweichlich Akzeptanz erlebt. Mit allem für und wider. Nicht, weil alles akzeptiert war, sondern da kam einfach Akzeptanz raus. Bewusstsein tanzt und tanzt mit sich. Und irgendwann habe ich mich gewundert. Da war der Frieden. Und ich bin ja nicht mehr losgeworden. Da gab es natürlich Momente, wo man hier zumindest, der Organismus hier regt sich auf, ärgert sich, fährt alles hoch. Aber dazu gab es kein Bild, dass es falsch wäre oder dass es schlecht wäre oder sonst irgendwas. Einfach der Moment. Und es ist wieder auf die Basis von Frieden gefallen. Das Wundern war dann eher, ich habe doch gar keinen Frieden bestellt. Und ich habe doch gar keinen Frieden gesucht. Ich habe nach Wahrheit gesucht, ich habe nach Erleuchtung gesucht, ich habe nach Befreiung gesucht. Und so ist in jedem Organismus eine Suche, oder vielleicht auch nicht mehr, aber so startet es. Jeder hat eine Vorstellung, wie das sein könnte, was bei rauskommt. Und irgendwann kriegt man mit, es hat gar nichts mit der Person zu tun. Es hat gar nichts mit dem Mensch an sich zu tun. In dem Mensch ist Gott, der sich durch sich selbst bewegt. Und Gott ist keine Vorstellung. Wer ein Problem hat mit dem Wort Gott, das kann man auch gerne austauschen. Nimm das Wort, was du willst. Bewusstsein oder das Tao oder Shiva oder Marmelade. Und so wird es dann einfach ein beständiges sich einlassen auf das, was hier ist und was keiner Vorstellung entspricht. Das Sitzen hier auf dem Ofen entspricht ja keiner Vorstellung. Die Vorstellung wäre, ich müsste so und so sitzen. Die Vorstellung ist, ich habe das und das zu sagen. Die Vorstellung wäre, kann ich euch hier zufrieden machen, kann ich euch das geben, was ihr braucht? Wahrscheinlich nicht. Gott sei Dank. Weil in der Berührung mit dem Brauchen, ohne dass das weitergeführt wird, sondern bildlos geschmeckt wird, verliert sich. Die Welt der Vorstellung. Morgen, übermorgen erinnerst du dich an das, was der hier geredet hat. Du bist der Schütze, der Schuss und das Ziel und du fühlst dich daneben. Ja, daneben kannst du auch nicht sein. Aber wenn du identisch bist mit deinem Danebensein, kriegst du mit, dass du das Selbst bist, kriegst du mit, dass du das Sein bist. Und nicht das Bild oder die Vorstellung, die man sich darüber machen könnte. Ich habe mal eine sehr schöne Aussage gelesen zum Erfassen der letztendlichen Wirklichkeit. Und diese Aussage: Du kannst die letztendliche Wirklichkeit nur erfassen, wenn du nichts von dir hältst. Und dieses nichts von sich halten, das geht in zwei Richtungen. Weil in unserem Sprachgebrauch ist dieses nichts von sich halten, sich unwürdig fühlen oder sich falsch fühlen oder daneben. Aber sich falsch fühlen gibt's gar nicht. Weil wenn das, was da ist, gefühlt wird, ist alles an seinem Platz. Es ist nur das Erleben, was in einen mentalen Kontext gerückt wird. Somit ist nichts von sich halten, bedeutet nicht stolz auf sich zu sein oder sich nicht einzureden, ich bin ja schon erwacht oder irgendwie sowas. Oder ich bin Dr. Obermeier, ich habe Philosophie studiert und ich kenne Shankara. Ich habe es mal gelesen. Sondern diese ganzen Benennungen einfach fallen zu lassen, weil erfasst wird. Alles, was man für sich erfasst, ist ein Konzept. Ist eine Begrifflichkeit.
Bei mir ist es so gekommen, wenn du nichts von dir hältst, festhältst, im Sinne von Festhalten. Also, diese Konzepte.
In diesem Nichts von dir festhalten, ist es wie mit der Nicht-Antwort der Frage, wer bin ich, in Berührung zu kommen und in dieser Berührung zu bleiben oder immer wieder frisch zu schmecken, zu entdecken, bricht, nur um Worte zu benutzen, bricht dieser Erlebensraum von Sein und die Wahrnehmung komplett weg. Es bleibt nichts mehr übrig. Es bleibt nichts mehr übrig, was du benennen kannst. Es bleibt nichts mehr übrig, was du kennen kannst. Und dennoch kann wie ein Gewahrsein oder eine Gewissheit aufsteigen, nämlich genau die, dass du nichts Kennbares bist, dass du kein Objekt der Wahrnehmung bist, dass du noch nicht mal Wahrnehmung bist.
Das ist dann wieder Verschmelzen in alles, mit allem
und Leere zugleich. Ja.
Na, Verschmelzen ist der erste, ist das sich einlassen auf den Tanz. Du kommst aus diesem Alltagsgeschehen raus, vertraust dich der Stille an, und wenn man jetzt die Stille ist mit sich in Bewegung und Form und Leere, kriegst einen Geschmack, es tanzt mit sich. Und dieser Tanz ist absolut frei. Und weil er frei ist, findet da kein Festhalten statt. Das Festhalten, was manchmal dann geschieht, ist, dass man dann am Frieden festhalten möchte oder an dem Glück, was man darin erfährt oder was auch immer. Endlich hat man die Liebe gefunden. Sie ist unkonditioniert und immer hier. Und damit konditioniert man sie, als ich erfahre sie. Und wenn du merkst, das ist schön, das zu erfahren, aber es taugt nichts daran, festzuhalten, es ist wie der Wind, also wie die Luft im Raum. Hier ist der Wind subtil, da draußen wirst du ihn stärker spüren. Wenn er so bläst, dass Bäume umfallen, ist es ein ganz anderer. Und ist der Wind einfach nur als Bild für diese Qualitäten des Seins, die verändern sich. Im Äußeren kann es schlimm sein, wenn der Wind so bläst, dass er die Bäume umfegt. Aber wenn dieses unkonditionierte Sein so durch dich durchfegt, entweder erschreckt es dich oder du willst nichts anderes mehr. Und irgendwann wird festgestellt, das ist in Bewegung. Mal ist es ganz subtil. Mal kriegt es den Geschmack des Beständigen und mal ist es überwältigend. Und in diesem, okay, ich krieg's nicht unter Kontrolle, ich gebe mich einfach hin. Bist du das? Bist du damit verschmolzen? Und weil es in dieser Verschmelzung nichts Zweites gibt, fällt alles weg. Weil es in dieser Verschmelzung nicht zum Objektivierungsprozess kommt, gehen die Objekte ins Sein über. Und weil das Sein ohne Zweites nicht bestehen kann, fällt es in seine Quelle zurück. Ähnlich des Tiefschlafes. Und der Tiefschlaf ist in gewisser Weise das Unbekannte, obwohl wir es alle sehr wertschätzen. und in diesem Erfassen, wo alles wegfällt und du bleibst als die absolute Nacktheit, wird das Unbekannte zum Bekannten. Dein engster Vertrauter, du selbst. Mhm. Die ersten Male, wenn das geschieht, sehenden Auges den Traum völlig zu verlieren, weil man sich so lange an die Person gewöhnt hat oder an die Suche oder an das Erforschen von Zuständen, ist das Erfassen davon braucht auch Raum und Zeit. Mhm. Nur in dem Sinne, dass es sich in Raum und Zeit umfänglich.
Manchmal geht es, manchmal kommt es wieder. Also ja. Man verliert es, okay. Das
ist so. Aber das ist normal.
Bewegung. Mhm.
Und in diesem Verlieren und Wiederfinden und Kommen und Gehen
ist jeder Moment ein Volltreffer.
Genau.
Weil du hier landest, das ist ein Volltreffer, weil du merkst, es war nie die Vorstellung. Landest du im Hier und Jetzt und nicht in der Vorstellung von Hier und Jetzt. Landest du bei dir und nicht in der Vorstellung von dir. Mhm. Die Vorstellung von dir ist das Individuum oder die Person. So simpel, aber nicht einfach. Simpel, es ist singulär. Es ist ohne Zweites.
Ja, fit ist.
Ja, klar. Auf.
Kann gefährlich werden.
Ja.
Sturm, ich kenne das.
spricht nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen. Du bist ja schon vollkommen anvertraut. Gefährlich wird es nur für die Welt der Vorstellung, weil die werden weggefegt. Für dieses soziale Ich oder psychologische Ich. Mit dem er doch eine ganze Zeit unterwegs war, was sich was erarbeitet hat. Aber es ist nicht schlimm. Die erarbeiteten Vorstellungen fallen nur weg. Übrig bleibt alles, was ist.
Die Kontrolle fällt weg.
Nur die hat es ja nie gehabt.
Vorstellung zu Kontrolle.
Ja, die Konditionierung von Kontrolle.
Ja. Da taucht vielleicht eine sanfte Angst auf oder eine wilde Angst. Und im Schmecken von dieser Angst oder Verzweiflung wird der ängstliche Ich-Geist oder der verzweifelte Ich-Geist verschlungen. Einmal oder immer wieder.
In dem Moment, wo es bewusst wird, löst es sich eigentlich wieder auf.
Kann auch Tage dauern.
Bei mir geht es immer.
Ja. Ich habe das schon mal drei Tage am Stück erlebt.
Echt?
Ja.
Das war so. Das ist alles Zeit gibt's.
Da gab's. Das war dieses kurze und danach war, da hat die Konzeptualisierung darüber aufgehört, aber die Angst hat nicht aufgehört. Das war wie ein Nervsturm. Aber das macht man nicht freiwillig. Das macht man ja nicht freiwillig, hier drin zu sitzen. Entweder ist eine Freude daran, oder du merkst so, mein Gott, jetzt habe ich schon alles gehört, ich komme immer noch nicht hier raus. Deshalb muss es nicht forciert werden. Das Schlimme zu fühlen oder sich ins Glück zu schmeißen. In diesem simplen Anhalten und einfach damit sein, taucht so ein Glück auf, was gar nicht als Glück definiert werden kann. aber es gibt kein großes Glück. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Arm verbrannt beim Kochen. Ist mir richtig fett über den Arm gespritzt. Und da sagt jemand zu mir, da hast du aber Glück gehabt. Ja, das ist kein Glück. Von dem Glück habe ich auch gehört, als ich Kind war. Deshalb wollte ich kein Glück haben. Weil dieses Glück ist immer mit Leid verbunden. Ist immer mit Missgeschick verbunden. Immer mit einem Unfall. Oder mit was, wo es schief läuft. Bricht dir das Bein und dann sagt man ja, hast du aber Glück gehabt, dass du den Hals gebrochen hast. Und in einer gewissen Weise ist das Glück, nicht auf so ein Glück einzusteigen. Weil dann kriegst du mit, das Äußere macht dich nicht wirklich glücklich. Geht nicht um eine Ablehnung dessen. Wenn dich irgendwas glücklich oder zufrieden sein lässt, wunderbar. Glückseligkeit ist das Sein zu erfassen und sich dann vom Sein erfassen zu lassen und dem nicht mehr entgehen zu können. Und das hat noch nicht mal was mit Gefühlen zu tun. Es gibt so eine schöne Aussage von einem Zen-Meister. Der sagt, im Grunde meiner Trauer fand ich eine Art von Glück. Glückseligkeit der Natur kleidet sich durch diesen Raum hier, kleidet sich durch die Traurigkeit des Zen-Meisters, die kleidet sich durch Fernsehschauen, hat eine Brille auf der Nase, hat einen Bart und offenbart sich durch das Bemerken, was hier ist. Und das Bemerken ist deine Natur. Anders gesagt, Sehen ist Sein. Und das Sehen, der Prozess der Wahrnehmung ist in Bewegung. Wenn sich die Objektivierung nicht in die Wahrnehmung einschleust, und da drinnen versteckt. Dann, oh, das ist das, das ist das. Wo ist sie bloß, die Glückseligkeit? Bleibt nichts anderes übrig. Im letzten Talk sagte ich, es ist ein großes Glück. Und auf einmal wusste ich gar nicht, ob es so ist. Weil dieses große Glück nicht objektiviert werden kann. Du kannst es nur sein. Schön, bei euch sein zu können. Vielen Dank.
Schön. Für mich auch schön. Ganz auch schön.